RBB 24 Inforadio. Das Forum.
In jedem zweiten Haushalt in Berlin, sogar in mehr als jedem zweiten, lebt nur eine Person. Berlin ist die Hauptstadt der Alleinlebenden, Tendenz steigend. Aber sind die auch alle allein? Oder wohnen die nur so? Und wenn sie alleine sind, heißt das, die sind auch einsam? Oder kann man auch alleine glücklich sein? Hat die klassische Familie gar ausgedient? Und was heißt das im Zweifel für die Entwicklung der Stadt? Genau das wollen wir heute diskutieren im RBB 24 Inforadio Forum. Mein Name ist Sascha Hingst und bei mir sind heute Christian Gäbler, der Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Dr. Julia Helmke, die Generalsuperintendentin der Evangelischen Kirche in unserer Region, und sie ist zugleich unsere Gastgeberin, denn wir sind hier heute in Kooperation mit der Evangelischen Akademie in der französischen Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt in Berlin. Katja Kullmann ist bei uns. Sie hat als Schriftstellerin unter anderem das Buch »Die singuläre Frau« geschrieben. Und nicht zuletzt Ricarda Petzold, sie leitet den Forschungsbereich Stadtentwicklung am Deutschen Institut für Urbanistik. Herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Und Frau Petzold, wenn ich bei Ihnen anfangen darf, ich habe gesagt, Berlin ist die Hauptstadt der Alleinlebenden. Ist Berlin da eigentlich so außergewöhnlich oder ist das normal für große Städte?
Ich denke schon, dass das in vielen großen Städten immer wieder diskutiert wird, zyklisch, wenn mal wieder gezählt wird, wie viele Menschen eigentlich alleine leben. Und wenn es die 50% überschreitet, dann hat man das Gefühl, die Alleinlebenden sind jetzt in der Mehrheit, der Haushalte, muss man sagen, nicht der Personen. Und damit ist das natürlich immer wieder eine Gelegenheit nachzudenken. Was macht das mit der Stadt? Heißt das eben, was Sie schon gesagt haben, alle sind wahnsinnig einsam, wahnsinnig alleine? Und dann schließen sich die Folgegedanken an, was ist zu tun? Aber natürlich auch das in Frage stellen, sind die denn wirklich jetzt einsam? Haben sie keine Familie? Ist das das Zeichen dafür? Und dann, was braucht es dafür eigentlich für Wohnungen?
Mhm. All das werden wir im Zweifel in dieser Sendung diskutieren. Frau Helmke, früher war das ja ganz klar, so aus Sicht der Kirche glaube ich sowieso, Familie, ne, das sind mindestens zwei plus im Zweifel zwei Kinder. Was sagt eigentlich die Evangelische Kirche, wenn 56% der Haushalte in Berlin nur noch einer sind?
Naja, also zum einen, so klar war das nicht. Ich meine, im zweiten Kapitel, ganz am Anfang der Bibel, also im zweiten Buch Mose, steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm ein Gegenüber oder eine Hilfe schaffen. Das kann man natürlich darauf beziehen und wurde auch darauf bezogen, dass es vor allem um das Zusammenleben von Mann und Frau geht, was auch das Höchste ist, eben auch mit Adam und Eva. Aber wenn man durch die biblische Geschichte geht, gab es unterschiedliche Zusammenhänge. Es gab Familien, es gab Freunde, es gab Nachfolgende, wie hier Jesus und seine 12 Jünger oder Jüngerinnen. Also es gab immer ganz Unterschiedliches. Und wenn ich jetzt nochmal auch an Jesus denke, der hat sich immer wieder allein zurückgezogen in die Wüste zum Beispiel. Also es geht nicht nur um das Zweier-Idyll. Das wurde aber durch die Kirchengeschichte lange Jahre immer auch so als eine heilige Familie schon auch kolportiert. Und ich glaube, da merkt man heute, dass das eben so nicht mehr stimmt und viele Menschen auch unter Druck gesetzt hat. Und wenn ich noch eins sagen darf, ich glaube, früher war es so, die Kirche war da für die Menschen, die noch kein Paar waren, die ein Paar waren mit Familie und die kein Paar mehr waren, nämlich dann auch eben die Älteren und die Witwen und Witwer. Und das hat sich geändert, gerade in einer Stadt wie Berlin, da geht es um ganz anderes.
Ich war eben kurz davor zu sagen, der Jesus war ja auch ein Mann. Ne? Also bei den Männern war es ja immer einfach, wenn die alleine sein wollten. Also wenn eine Frau früher gesagt hat, ich will allein sein, dann hat man im Zweifelsfall ein bisschen komisch geguckt. Das haben Sie, Frau Kullmann, in Ihrem Buch ganz eindrucksvoll beschrieben. Ist das heute anders?
Ich hoffe, es ändert sich langsam. Ja, ich glaube, die Frauen selber, vor allen Dingen die Jüngeren, tun da sehr viel dafür, dass das Alleinleben als Frau phasenweise oder länger nicht mehr stigmatisiert ist oder als Problemfall betrachtet wird. Und was den Lebensraum Stadt angeht, will ich einmal vorwegnehmen oder schon sagen, ich habe das ein bisschen untersucht, das Alleinleben in der Stadt, und das hat historisch immer schon Wellen gegeben. Und ich finde, gerade auf Berlin bezogen, wenn man sich anschaut, vor ungefähr gut 100 Jahren, als die erste große Industrialisierungswelle schon brandete und die sogenannten neuen Angestellten, Siegfried Krakauer, der Soziologe, beschrieb die, also eine neue Klasse von Berufstätigkeit in den Städten wuchs. Damals hatte Berlin 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Und es kamen sehr viele junge Leute, auch aus ländlichen Gegenden, strömten quasi angezogen von dem Arbeitgeber Großstadt auch in die Städte. Und das können wir später noch besprechen. Es gab damals verblüffend ähnliche Problemlagen, nämlich keinen ausreichenden Wohnraum. Also damals junge Männer wie Frauen kamen als Schlafgänger, Untermieter bei anderen unter. In anderen Ländern, angloamerikanischen Raum, gab es alleinstehenden Pensionen, ganze oder Viertel wie in London, Bloomsbury, wo die Lehrerinnen, die jungen Krankenschwestern, die Verkäuferinnen teilweise WG-artig zusammenwohnten. Und es gibt, wenn man sich historisch interessiert, Fritz Hessel ist ein Autor oder Siegfried Krakauer, die für Berlin speziell eben sehr schön beschrieben haben, wie Kometen kommen diese jungen Menschen in die Stadt. Das bezieht sich jetzt nur auf die Jungen, aber das hat sich schon mal quasi ähnlich abgespielt.
Und damals hat Berlin ja auch als Stadt reagiert, hat neue Viertel gebaut, die heute mitten in der Innenstadt liegen, aber damals am Rande. Herr Gebler, ist dieses Thema, wir haben immer mehr die alleine wohnen, alleine leben, ist das ein Thema im Senat? Besprechen Sie das?
Es ist ja auch Teil von Stadtentwicklung und wie Stadt sich wandelt. Also wir sprechen im Senat jetzt nicht konkret über Alleinwohnende, aber wir reden natürlich darüber, wie reagieren wir auf Entwicklung in der Gesellschaft, auf Anfragen am Wohnungsmarkt, auch auf Entwicklungen. Und wenn man sagen muss, wir haben halt zunehmend Leute, die alleine in sehr großen Wohnungen wohnen und Familien, die in relativ kleinen Wohnungen wohnen müssen, weil die großen Wohnungen halt von anderen belegt sind und wir so schnell auch nicht so viele große Wohnungen bauen können und wollen. Wir haben sogar mehr kleine Wohnungen als große Wohnungen in Berlin. Sie sind halt nur nicht immer richtig verteilt. Und das ist dann schon ein Thema, um das wir uns kümmern. Und dann das andere Thema ist sicherlich etwas, wie gehen wir gerade in einer alternden Gesellschaft, wo die Leute länger leben, wo sie auch länger aktiv sind, wo aber viele dann doch auch alleine sind, einfach weil der Partner oder die Partnerin verstorben ist. Wie gehen wir damit um? Wie richten wir uns darauf ein, dass die Leute nicht mehr irgendwo, ich sage es jetzt mal etwas bösartig, im Seniorenheim sitzen und sich da beschäftigen, sondern die auch noch aktiv in der Stadt sein wollen und entsprechende Angebote auch nachfragen.
Wenn wir uns erstmal überlegen, warum sind Menschen eigentlich allein? Also das Wort alleine trifft es vielleicht nicht mal, aber warum wohnen sie alleine in einer Wohnung? Dann gibt es vermutlich auch ganz unterschiedliche. Also nicht jeder, der alleine wohnt, fühlt sich wahrscheinlich alleine. Der eine oder andere will das vielleicht, der andere nicht. Kann man da eigentlich, Frau Petzold, überhaupt unterscheiden? Untersucht das jemand?
Na, als erstes ist, glaube ich, wichtig, die Biografie zu sehen. Sonst klingt das ja immer so, als gäbe es in der Stadt 54% oder 56% Menschen, die immer alleine sind. So, aber das sind ja Konstellationen, die sich ändern. Also wie Sie es gerade gesagt haben, es kommen junge Menschen nach Berlin alleine. Ich hoffe, sie werden inzwischen noch nicht von ihren Müttern oder Vätern begleitet, helikopterartig. Und dann suchen sie ihren Weg. Ne? Und das heißt, sie gehen eine Paarbeziehung ein, sie trennen sich wieder, sie gründen eine Familie. Und so wird dann eine Geschichte draus, die dann im Ende grinnt bei den 50% oder 54%. Aber das ist ja nicht eine Person für immer. Und ja, damit untersucht man das. Man untersucht das in verschiedenerlei Hinsicht. Das heißt einfach, was gibt es für Wohnbedarfe, was gibt es für Infrastrukturbedarfe. Was heißt das, wenn wirklich Familien nicht mehr in der Stadt wohnen. Die Phase hatte Berlin ja auch schon mal, als in den 90ern alle ins Umland geflüchtet sind, dem Ruf des Einfamilienhauses folgend. Jetzt flüchten sie vor den zu hohen Wohnkosten. Was heißt das für die städtische Infrastruktur? Was heißt das für städtische Selbstverständnis? Also solche Themen schließen sich daran an und weniger dieses, wer sitzt jetzt eigentlich wie alleine in der Wohnung und fühlt er sich allein?
Aber ich finde das gar nicht unwichtig, weil die Motivationsfrage ja auch ein bisschen was, daraus ergeben sich ja Handlungsableitungen. Also wenn junge Leute sagen, ich möchte alleine leben, ich habe genügend Freunde, aber ich möchte alleine leben. Individualität ist das ja was anderes, als wenn Menschen sich getrennt haben und alleine leben in Anführungsstrichen müssen und vielleicht sogar noch mit einem Kind, das dann hin und her wechselt. Oder ob Leute möglicherweise den Partner schon im Alter verloren haben und noch keinen neuen gefunden haben. Das sind ja alles unterschiedliche Motivationen, die ja wiederum unterschiedliche Handlungsableitungen dann haben für die Frage, was brauchen wir? Deswegen, also kann man das überhaupt abschätzen, wie viele von denen, die alleine leben, sagen, ich finde das toll, ich möchte und wie viele eigentlich lieber anders leben würden oder ist das unmöglich?
Na, bezogen worauf ist ja dann die Frage. Meint man das jetzt auf den Beziehungsstatus? Also wie viele wollen jetzt eigentlich gern in einer Partnerschaft leben und finden nicht den oder die Richtige? Oder meint man es wirklich auf die Wohnkonstellationen, auf die anderen Formen des Zusammenlebens, die es ja auch gibt? Also gerade Frauen haben sich ja auch früh in Beginengenossenschaften zusammengeschlossen und haben andere Wohnkonstellationen, auch dieses überfamiliale Wohnen. Da gibt es ja immer wieder gute Beispiele, die aber eben nicht so verbreitet sind, dass sie für jeden jetzt ein Angebot darstellen. Insofern würde ich es an der Stelle versuchen, auf das zu schieben, wo man wirklich dann als Stadt sozusagen auch Angebote vielleicht machen kann, weil das andere ist jetzt inzwischen vielleicht Sache von Partnerschaftsvermittlung, so hat es ja angefangen, oder von anderen. Also da, das ist ja ganz schwer steuerbar. Und dann gibt es natürlich den Teil, um den sich dann soziale Träger, aber auch alle in der Stadt kümmern sollten. Das sind die, die einfach aufgrund von sozialen Notlagen einsam sind und die dann in so eine Spirale reinrutschen, wo Einsamkeit wirklich ein psychosoziales Problem ist. Also dafür braucht es Angebote, was aber, finde ich, nochmal eine ganz andere Themenlage ist.
Würde wahnsinnig gern, ich habe laut genickt sozusagen, das sieht man oder hört man jetzt nicht, ergänzen. Vieles, was Sie gesagt haben, finde ich sehr richtig und ich plädiere generell dafür, Alleinlebende, also diesen Begriff Singles, der ist jetzt so das knackige, kurze Wort, der umschreibt aber immer diese Jugendlichkeit und Partner und Partys und so. Alleinleben zieht sich wirklich tatsächlich durch alle Altersgruppen. Es gibt die, die freiwillig sich für eine Phase entscheiden, wie Sie sagten. Wir haben in Großstädten fast die Hälfte aller Ehen gehen irgendwann Entscheidungen über. Also wir haben verschiedenste Lebenslagen, die Menschen auch teilweise nur temporär über eine längere Phase ins Alleinleben bringen. Manchmal sehr freiwillig, manchmal sehr unfreiwillig, manchmal mit einem Knurren im Bauch. Und die ganzen Lebensläufe, die heute sozusagen gelebt werden in diesem ganzen Land, sind nicht mehr so verlässlich. Das wissen wir in aller möglichen Hinsicht. Das heißt, ich würde dafür plädieren, tatsächlich gar nicht unbedingt einzelne Lebenslagen sowieso in den Blick zu nehmen, schon gar nicht von der Politik, sondern eher mit dieser abstrakten Größe operieren, dass Lebensläufe eben heute fluide sind, sich verändern. Und da gibt es, ich weiß nicht, ob ich jetzt vorwegnehme, auch was, wenn wir beim Wohnen bleiben. Es gibt Ideen, ja, wie modulares Bauen oder Leichtbauweisen, die dann leicht veränderbar sind. Also, dass Menschen heute, weiß ich nicht, mit Anfang 20 sich entscheiden, an einem Ort zu bleiben, ob allein oder mit Großfamilie. Und dann, bis sie 80 sind, dort leben und auch denselben Beruf haben, ist eine Fiktion. Die hat wahrscheinlich nie gestimmt.
Das Berufsleben gar nicht mehr zu heutzutage.
Naja, und Berlin hätte vielleicht zum Beispiel oder Städte, die eben schon jetzt einen hohen Anteil von alleinlebenden Menschen haben, auch generationenübergreifend, hätte zum Beispiel, da komme ich jetzt schon mal mit rüber, natürlich die Chance, das ganz kreativ anzupacken und zu nutzen. Und zum Beispiel, wenn wir uns erinnern an so einen Stadtslogan von Herrn Wowereit, Berlin sei arm, aber sexy. Manche sagen, heute ist es nur noch arm und leider nicht mehr sexy. Den Spruch kennen Sie auch. Vielleicht hat Berlin zum Beispiel eine Chance zu sagen, Berlin Stadt ganz neu denken, auch mit Blick auf die internationale Bauausstellung. Also wir sind ein Ort, der diese modularen, fluiden Lebensformen beantwortet. Wir bieten, und das nicht nur Wohnmöglichkeiten, Einzelpersonenwohnungen sind natürlich sehr teuer. Oft kostet eine 1,5-Zimmer-Wohnung so viel wie eine 3-Zimmer-Wohnung. Und ein anderer Punkt, auf den wir sicherlich auch noch kommen, ist dann halt öffentlicher Raum, die sogenannten dritten Räume.
Ja, aber bleiben wir mal erstmal bei den Wohnungen, weil wir jetzt die ganze Zeit, wurden ja schon mehrfach angesprochen, da scheint es jetzt den Bedarf zu geben, über Wohnungen zu reden. Also tun wir es. Der zuständige Senator sitzt ja gleich daneben.
Ja, wir haben ja tatsächlich auch, weil wir auch die Stadt der innovativen Lösungen sind, Überlegungen, wie können wir die verschiedenen Bedarfe da zusammenbringen und sind gerade dabei, mit einem neuen Modellprojekt anzufangen, das heißt Wohnen zur Hilfe. Die Idee dabei ist, dass wir Menschen, die alleine in einer relativ großen Wohnung wohnen, aber Unterstützung brauchen bei bestimmten Dingen, zum Einkaufen, zum Wäschewaschen, für was weiß ich auch immer, dass die eben anbieten können, jungen Leuten, sage ich jetzt mal, Studierende, Auszubildende, sonst was, auch in ihrer Wohnung mit unterzubringen, dafür entweder weniger Miete oder keine zu bezahlen, sondern vielleicht die Nebenkosten noch. Und dass das dann sozusagen ein Zusammenführen von erstens Generationen, aber zweitens auch verschiedenen Bedarfen ist. Einerseits Unterstützungsbedarf, andererseits eben das Ziel, eine Wohnung zu suchen.
Gibt es da schon Fälle von?
Also haben das haben wir jetzt so weit, dass wir es zusammen mit einem Träger auch starten wollen. Mal schauen, wie das dann wird. Das geht jetzt demnächst an den Start. und ist eben was, was dann andere Sachen ergänzt und ersetzt. Wir haben ja auch dieses Netzwerk generationsübergreifendes Wohnen, wo auch geguckt wird, wie kann man sozusagen WGs zusammenbringen. WGs sind ja ursprünglich mal was eher für junge Leute gewesen in Ausbildung oder Studis. Inzwischen gibt es auch eine Tendenz durchaus zu Senioren-WGs oder eben generationsübergreifenden WGs, weil man eben merkt, man kann sich dann Kosten teilen, man kann auch in einer größeren Wohnung zusammenwohnen und man kann sich auch gegenseitig unterstützen. Man hat immer noch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, wenn man seine Ruhe haben will, aber man hat eben auch die Möglichkeit, direkt auch in Kontakt zu treten und dann eben mal alleine und mal gemeinsam zu leben. Das sind, glaube ich, so zwei Ansatzpunkte, die gerade das ausmachen, dass wir eben in einer Stadt, die im Umbruch ist, dann aber auch mit den vorhandenen Strukturen versuchen, Dinge anders aufzusetzen.
So eine generationenübergreifende WG, Frau Helmke, ist aber ein Stück weit, ich will jetzt mal ganz ketzerisch formuliert, das ist so Familie mit unverbindlich, ne? Familie leid.
Nee, ich wollte jetzt gerade sagen, dass das auch in Berlin in einigen, gerade auch Kirchengemeinden gibt. Also da gibt es ganz viele Experimente. Zum Beispiel, es gibt sowas wie in Pankow das Segenskloster oder Kloster Segen, Stadtkloster Segen, wo eben verschiedene Menschen zusammenleben, verschiedene Generationen, die schon sagen, wir wollen auch den Glauben miteinander teilen, aber manche leben in Familien zusammen, verschiedene in Einzelpersonen. Und engagieren sich zusammen zu kochen und aber auch zu öffnen ihre Räume. Oder es gibt sowas, auch ein Format wie das Refo Moabit, wo auch gesagt worden, wir haben jetzt ganz große Gemeinderäume, eine Kirche, die vielleicht nicht mehr so genutzt wird wie früher. Und da ziehen Menschen unterschiedlicher Generationen ein und gestalten Zusammenleben neu. Und das finde ich ganz schön, weil es gibt so Beispiele, dass man auch sich eben ja, anregen lassen kann, wie kann man leben. Oder zum Beispiel im Neubaugebiet wird ja gerade doch viel gebaut, trotz allem auch in Berlin, in Spandau, da habe ich gerade jetzt auch einen kleinen Laden besucht, wo die Kirche gesagt hat, ja, es gibt in diesen ganz viele Neubaugebiet, also ganz viele Wohnungen, Sozialwohnungen, aber auch quasi eher Luxuswohnungen, aber es gibt keinen Ort, wo Menschen sich treffen können. Und die haben wie früher waren es auch so Ladenkirchen, aber hat erstmal einen Laden, wo man für Kinder Angebote macht, auch für Erwachsene, aber eigentlich nicht immer nur sagt, wir bieten euch was an, sondern eher zu fragen, was wollt ihr, was braucht ihr eigentlich in so einem Neubaugebiet? Und das finde ich gut, weil das brauchen wir, glaube ich, auch als Kirche und auch als Stadt. Also.
Das gemeinschaftliche Wohnen ist ja ganz gut untersucht. Also leider ist es insgesamt nicht ganz so groß, wie man vielleicht, wenn man die Buchregale anguckt, wie es da erscheint. Aber was alle eint, wenn man die Befragung sieht, ist, dass sie eigentlich alle den generationenübergreifenden Ansatz gut finden. Also kaum jemand sagt, ich will jetzt nur mit XY zusammenwohnen, sondern viele haben schon diese Wunschvorstellung. In der Genese der Projekte gelingt das nicht immer, weil einfach unterschiedliche Bedarfe, unterschiedliche Geschwindigkeiten der Realisierung brauchen. Also Familien können nicht 5 Jahre diskutieren, weil dann sind die Kinder schon im ganz anderen Alter und haben ganz andere Wohnbedarfe und so weiter. Aber was wichtig ist an dem Thema, ist, dass für neue Wohnquartiere, aber genauso für alte Viertel, gerade diese Projekte immer so die Anker sind, wo was angedockt wird. Da gibt es eben einen Gemeinschaftsraum, da gibt es Angebote, da gibt es eine offene Nachbarschaft, die auch auf andere zugeht oder jemanden reinlässt. Und damit hat man so einen Ort von Aktivität. Und das entsteht eben in dieser Gemeinschaft, die deutlich überfamiliär ist. Also die haben, und Menschen unterschiedlicher, mit unterschiedlichem Beziehungsstatus, aber sie eint, aufeinander zuzugehen. Und das ist, glaube ich, der wichtigere Punkt, als was der Ausgangspunkt ist, eben ob man die Wohnung alleine im Cluster oder als Paar oder sonst irgendwie bewohnt.
Wobei der Bedarf nach den kleinen Wohnungen ja trotzdem da ist. Also das eine, was Sie jetzt beschreiben, ist natürlich, wie kriege ich das Sozialleben gut geregelt, was ist wünschenswert, aber die Realität ist ja, ganz viele da draußen sagen, ich will eine Wohnung nur für mich mit 1 oder 2 Zimmern. Ne?
Ja, das kommt vielleicht zum Teil aus der Erfahrung von Zusammenlebenssituationen, die nicht ganz so ideal sind. Also nicht jede WG ist ja das reine Glück, sondern da gibt's, und dann gibt's natürlich den Impuls, wenn ich jetzt alleine wohne, dann habe ich zumindest alles selbst überschaubar. Und natürlich muss eine Stadt auch daran arbeiten, dass die Haushaltsschlüssel und die Wohnungsschlüssel irgendwie zueinander finden. Was die Belegung dann angeht, ist nochmal ein ganz anderes Tablett, wenn man das jetzt anschaut. Aber die Antwort des Wohnungsmarktes, die es ja gerade gibt, auf es gibt mehr kleine Haushalte, ist ja die Mikrowohnung. Und ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, sozusagen eine Massierung ohne diese soziale Grundierung, dass man irgendwo ein Angebot hat, sich zu treffen vor den Türen oder dass es Treppenhäuser gibt, die kommunikationsfreundlich sind, das ist eben, wäre die erste Stufe. Da sind wir noch gar nicht beim großen Gemeinschaftserlebnis, sondern erstmal nur bei der nachbarschaftlichen Kommunikation.
Senator Giebel hat eben genickt bei der Frage, muss es mehr kleine Wohnungen geben? Muss das der Staat sozusagen richten?
Naja, ich habe beim Thema Mikrowohnungen genickt, dass das nicht der weiße letzter Schluss ist, jetzt alles mit Mikrowohnungen zu machen. Weil das ist ja im Prinzip eine sehr starke Verdichtung. Das ist ja quasi ein Studierendenappartement, wenn ich es so sagen darf. Was ehrlich gesagt dann auch eher zur Gewinnmaximierung der Investoren beiträgt als zu guten Wohnverhältnissen. Also insofern, ein Mikroapartment ist eigentlich keine echte Einzimmerwohnung, nicht mal. Und also insofern lieber ein- bis Zweizimmerwohnungen, die auch vernünftig ausgestattet sind. Mikroapartments sind eher für Leute, die so Berufspendler sind oder mal zeitweise das als Zweitwohnung benutzen. Also da bin ich etwas skeptisch. Deswegen habe ich gerade so reagiert und Frau Petzold habe ich ja auch so verstanden. Aber vielleicht einen Punkt noch, weil wir es gerade hier gehört haben von der evangelischen Kirche in diesem Fall, hier auch als Gastgeber. Also wir haben sehr gute Kooperationen mit der evangelischen Kirche. Ich will jetzt mal exemplarisch den Kirchenkreis Reinickendorf nennen, der wirklich sehr engagiert dabei ist, zu gucken, was haben wir an Flächen oder was haben wir auch an Räumen, die unsere Gemeinden eigentlich nicht mehr benutzen oder viel zu wenig nutzen. Und was können wir davon der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen? Wir haben im Räuberviertel Lübars das Beispiel, dass da auf dem Gemeindegrundstück Wohnungen gebaut worden sind und auch ein Begegnungszentrum, eine Sozialeinrichtung, gerade in einem schwierigen Viertel. Wir haben an anderer Stelle in Tegel Süd, dass dort für Auszubildende Wohnungen gebaut werden. Also das ist genau das, was wir an der Stelle brauchen. Jetzt exemplarisch mal von der evangelischen Kirche, aber auch von anderen, die sagen, was habe ich eigentlich an Flächen, die ich zur Verfügung stellen kann und die ich gar nicht mehr so richtig nutze, die vielleicht schon versiegelt sind. Und das Zweite, wir brauchen eben auch diese Treffpunkte. Also dass auch da sich geöffnet wird. Auch das sehen wir gerade bei den Kirchengemeinden, also auch die katholische Kirche, bietet dann Räume an, wo sich nicht nur kirchlich Engagierte, sondern auch Gruppen aus der Nachbarschaft treffen können und Ähnliches. Denn das macht es, glaube ich, aus, dass ich am Ende Möglichkeiten habe, mich irgendwo zu treffen. Wir haben ja ganz viele Vereine, ehrenamtliche Strukturen, die was machen, aber auch die brauchen ja irgendwo einen Raum. Die können sich ja nicht immer in Wohnungen treffen, schon gar nicht in Einzimmerwohnungen. Insofern ist es da wichtig, dass wir halt die soziale Infrastruktur auch so denken, dass es eben auch Räume der Begegnung gibt.
Das sind dann so, ich stimme Ihnen zu, es gibt einen Soziologen, Ray Oldenburg, der hat wirklich diese Räume als die dritten Räume, also die nicht Arbeitsplatz sind, nicht privates, sondern öffentliche Räume, die aber so einladend sind, dass man sich dort durchaus zu Hause fühlen kann oder eben sich öfters trifft. Das könnten zum Beispiel Parkanlagen sein, die Kneipe, die Stammkneipe, solche Orte. Und da ist Berlin sicherlich nicht alleine. Was wir da, glaube ich, in allen europäischen Metropolen beklagen können. Das Beispiel Potsdamer Platz in Berlin ist ja wirklich durch alle Kakaos schon gezogen worden. Ein unwirtlicher Ort, Spiegelglas verglast. Sie müssen quasi theoretisch konsumieren, Eintritt zahlen, um da auf einer Terrasse sich aufhalten zu können. Also das sind klassische stadtpolitische, stadtplanerische Fragen, die, glaube ich, nicht nur in Berlin jetzt auf die Städte ein bisschen zurückschlagen. Eine, ja, wenn ich das doch so deutlich sagen darf, Privatisierungsorkan, der durch Metropolen gefegt ist. Und zum Beispiel der Potsdamer Platz ist eigentlich kein öffentlicher Raum, sondern gehört den Investoren sozusagen, die haben da Hausrecht, also man kann das zuspitzen.
Hat das mit der Privatisierung zu tun? Also Sie sprachen ja gerade die Kneipen an, ne? In Berlin haben wir viel, 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 viel weniger Kneipen als früher, die waren alle privat, aber weg sind sie trotzdem. Ne?
Zum Teil sind die weg, zum Teil haben sie sich verändert. Ich selbst wohne im Wedding. Das kann ich später vielleicht nochmal ausführen. Ich habe wirklich versucht, also seit 13 Jahren an einer Stelle und habe zum Beispiel dort als Anwohnerin die Erfahrung gemacht, wie schwierig es gerade Bürgerinitiativen, Bürgerinneninitiativen haben, wenn sie um den Erhalt öffentlicher Räume kämpfen. Da geht es um ein Lokal, die Fischerpinte am Plötzensee, die jetzt erhalten werden soll. Da geht es um die Rehberge, da gibt es einen Kaffeeraum, ein Pavillon, der stand 8 Jahre leer. Bürgerinnen und Bürger haben sich bemüht, das wieder aufzubauen. Es geht bis zum Leopoldplatz, ein bisschen bisschen drogenschwieriger Punkt, wo der Karstadt jetzt leer steht seit mehreren Jahren. Da gab es Bürgerbefragungen und so weiter und alles liegt brach, nichts tut sich da. Und teilweise verzweifeln Bürgerinitiativen, weil sie Gelder heranholen, Baupläne zum Beispiel für diesen Park-Pavillon. Und es liegt seit 2-3 Jahren gefühlt unbearbeitet auf dem Tisch der Stadtverwaltung. Also das ein bisschen, wenn ich Ihnen das mitgeben darf, das kennen Sie. Da gibt es schon großes Bürgerengagement und oft hängt es an Erlaubnissen.
Die Single-Stadt Berlin, die Stadt, wo die meisten Menschen in Ein-Personen-Haushalten leben. Bei mir sind Ricarda Petzold, die leitet den Forschungsbereich Stadtentwicklung am Deutschen Institut für Urbanistik. Katja Kullmann hat ein Buch geschrieben, Die singuläre Frau, auch zu der Frage, warum Menschen überhaupt alleine leben. Dr. Julia Helmke ist die Generalsuperintendentin der Evangelischen Kirche und ist zugleich unsere Gastgeberin, denn wir sind hier heute zu Gast in der französischen Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt in Berlin. Und last but not least Christian Gäbler, der Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Wir waren gerade bei der Frage, wie viele Begegnungsräume brauchen wir und wer schafft die überhaupt? Und es hieß gerade, ja, da sind so viele verloren gegangen und in dieser durchökonomisierten Gesellschaft, sage ich jetzt mal mit meinen Worten, ist da nicht mehr so viel Platz dafür. Nun verdienen ja Menschen, die beispielsweise neue Wohnungen bauen, Herr Gäbler, ja durchaus Geld und das muss vermutlich auch so sein. Aber wenn die jetzt viele kleine Wohnungen bauen und damit viele Ein-Personen-Haushalte schaffen, muss man die nur zum sozialen Wohnungsbau verpflichten, was der Senat ja tut, oder muss man nicht irgendwann auch anfangen, die zu verpflichten, solche Begegnungsräume stärker zu schaffen?
Das kommt ja aber darauf an, wer die Begegnungsräume dann auch betreibt. Aber weil das Beispiel Potsdamer Platz gerade genannt wurde, also man kann sicherlich städtebaulich darüber reden, ob das der Weisheit letzter Schluss war und ob dieses Thema, damals hat man ja gedacht, naja, diese Einkaufsmall da, die ist dann das, wo man sich auch aufhält, war ja zwischendurch auch lange geschlossen. Aber worauf ich hinaus will, südlich vom Kanal im Gleisdreieckpark, da sind die Ausgleichsflächen für diesen Potsdamer Platz. Und da haben wir auch einen Begegnungsraum. Und der ist auch mitfinanziert worden, zumindest teilfinanziert worden, beziehungsweise die Flächen sind angekauft worden durch die Betreiber. Also das gibt es schon, aber sicherlich muss man sich überlegen, was kann man da sozusagen ergänzend dran machen. Weil soziale Infrastruktur, Schule, Kita ist immer mit dabei, wenn was neu gebaut wird, bei Wohnungsbau zumindest. Bei anderen muss es eben Ausgleichsflächen und auch entsprechende Grünräume geben. Aber Begegnungsräume, das ist halt was, wo wir, glaube ich, gucken müssen, wie können wir da durchaus Leute auch verpflichten, was zur Verfügung zu stellen. Wie können wir aber auch die Räume, die wir haben, das betrifft zum Beispiel Schulen und anderes, auch stärker nutzbar machen. Wir haben immer noch Schwierigkeiten damit, zum Beispiel für Laienchöre Räume zur Verfügung zu stellen. Die Kirchenchöre haben immer das Glück, ich bin ja in einem, dass wir in der Kirche, in der Gemeinde irgendwo proben können, aber Laienchöre, die nicht irgendwie eine kirchliche Anbindung haben, die haben ein Problem. Und das scheitert dann am Ende daran, dass die Hausmeister irgendwann Feierabend haben und sagen, jetzt darf hier keiner mehr rein. Also ich glaube, an dem kleinen Beispiel merkt man, wir haben eigentlich viele Räume, wir müssen nur überlegen, wie öffnen wir sie und wer guckt halt, dass da auch alles einigermaßen geordnet abläuft. Das ist, glaube ich, am Ende meistens die Hürde, über die man nicht kommt.
Aber darf ich noch kurz ein Spezifikum, ist mir aufgefallen beim Einlesen jetzt nochmal in das Thema. Ich hätte jetzt 5000 Liegenschaften ungefähr sind noch im Besitz der BIM, also der Berlins sozusagen, Grundstücke und Häuser, wenn ich richtig informiert bin. Der größte Immobilienliegenschaftseigentümer sozusagen ist Berlin selbst. Und ich hätte jetzt gewettet, bis vor einem Tag, dass zum Beispiel, dass das in ihr Gebiet fällt, Stadtplanung und so weiter. Er ist aber Finanzsenator. Jetzt will ich nicht übersymbolisch unken, aber man könnte ja theoretisch so einen Senat die Ressorts auch anders zuschneiden. Und wenn wir das
wohnen, oh, ich wette, er würde sie gerne nehmen. Also jeder nimmt alles vom Finanzsenator. Ich
will aber jetzt so halbaugenzwinkernd nur tatsächlich, auch jetzt nicht Herrn Gäbler persönlich, der kann das ja nicht alleine regeln. Aber das sagt dann schon was aus über einen Mechanismus Stadt und ein Gebilde, wo zum Beispiel einfach diese Flächen und Häuser, in welches Ressort sie fallen, wer auch immer dann der Senator oder die Senatorin ist. Und wenn man das sozusagen eher als soziales, planerisches, politisches, gemeinwohlpolitisches Sujet betrachten würde, dann würde vielleicht auch Stadtplanung noch mal einen Hauch anders formulieren. Und das eine, was ich noch reinwerfen will gerade, ich habe mir dann auch noch mal angeschaut, wie einzelne Bezirke so vielleicht politisch damit umgehen wollen. Und wenn man sich die Single-Zahlen, die Alleinlebenden für Berlin mal genauer anschaut, gibt es 2 Bezirke, wo besonders viele Mehrfamilien wohnen und 2 Bezirke, die sind die Single-Hochburgen.
Oh, jetzt können wir mal raten, bevor Sie so
bitte
raten.
Also, liegt auf der Hand.
Frau Helmke, was meinen Sie?
Naja, ich würde schon sagen, in Stadtmitte gibt es sehr viele Single-Haushalte.
Also ich hätte jetzt gesagt,
okay, jetzt
die Singles also in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg, ja, und die Familien in Reinickendorf und vielleicht in Spandau.
Kommt alle, sehr gut, kommt gut hin. Es ist wirklich der beliebte Reuterkiez in Neukölln, ganz viele Kneipen und um den Boxhagener Platz Friedrichshain. Also da, wo die jungen Leute sind, tatsächlich, Stand jetzt, leben offenbar die meisten sogenannten Singles. Und interessanterweise, also das ist Kreuzberg-Friedrichshain, und interessanterweise hat der Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain, soweit ich weiß, als einziger Bezirk in Berlin eine neue Form geschaffen, Lokalbau AG. Also die haben eine Lokalbaustrategie entwickelt für ihren Bezirk. Ich weiß es noch nicht, ich kann nicht nachprüfen, wie gut das schon funktioniert hat, aber es gibt ganz, Herr Gebler reagiert schon ein bisschen.
Herr Gebler, muss man dem Radiozuschauer, der ihn ja nicht sehen kann, sagen, genau, guckt ein wenig skeptisch.
Aber es gibt zumindest den Ansatz, wirklich dieses gemeinschaftliche, stadtpolitische Bauen zu vernetzen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, weil ich glaube, diese Lokalbau-AG ist eher ein Beteiligungsformat für stadtentwicklungspolitische Fragen, was ehrlich gesagt nicht unbedingt zur Beschleunigung von Vorhaben beiträgt, um es vorsichtig zu sagen. Es ist jetzt nicht gezielt auf bessere Bedingungen für Singles und Ähnliches, weil es sich eben allgemein um lokale Vorhaben im Bereich der Stadtentwicklung und des Bauens von. Es ist eher tatsächlich ein Beteiligungsformat, deshalb habe ich gerade etwas skeptisch geguckt. Ich glaube tatsächlich, Friedrichshain-Kreuzberg ist ja an der Spitze bei den Single-Haushalten. Ich glaube, Spandau ist am anderen Ende der Skala, wenn man jetzt mal bezirksweise vorgeht und Schlegel-Zehlendorf. Insofern merkt man aber schon, es ist tatsächlich auch die Frage, was für Leute wohnen da, weil der Altersdurchschnitt ist auch ähnlich verteilt. Also geringer Altersdurchschnitt in Friedrichshain-Kreuzberg, hoher Altersdurchschnitt in Schlegel-Zehlendorf und in Spandau. Also es hat auch was damit zu tun, mit Lebensrealitäten und in welcher Lebensphase man sich befindet. Aber das ist eben genau die Herausforderung der Stadtentwicklung, es so zu organisieren, dass es für alle Lebensphasen am Ende funktioniert, weil ich kann die Leute ja nicht alle 30 Jahre jetzt irgendwie umschichten. Insofern ist diese Idee von dem modularen Bauen bzw. den flexiblen Wohnungen eigentlich ganz gut, in der Praxis auch schwierig, weil die Leute ja nicht immer nebeneinander wohnen. Man sagen kann jetzt einfach mal eine Wand weg, solange die miteinander können, und wenn sie nicht mehr miteinander können, machen wir die Wand wieder zu. Das wäre tatsächlich am einfachsten. Aber mehr Spielräume zu haben, dass wenn Wohnungen frei wären, man sie auch mal vergrößern oder verkleinern kann, das wäre schon ein Punkt. Also insofern, das haben Sie ja vorhin angedeutet, ist das schon eine spannende Frage.
Genau, ich will gerne auf die Begegnungsräume auch gerade in den Orten nochmal eingehen. Da kommt für mich schon auch dazu, und das ist auch doch ein Anliegen auch von uns als evangelischer Kirche, gerade auch Menschen, die allein leben, aber sich wirklich ganz wenig leisten können und bestimmte Begegnungsräume eben auch nicht möglich sind, weil die was kosten, die konsumorientiert sind. Und da nehme ich schon wahr, dass es genau, dass es da Begegnungsräume kommt, wo Menschen hingehen können, auch. Also wir gehen auch wirklich an Menschen, die wenig Geld haben, um sich mal zu duschen, um was Richtiges zu essen, um miteinander eben wieder ins Gespräch zu kommen. Das braucht es auf jeden Fall. Und da gibt es eben natürlich auch viele Angebote von der evangelischen Kirche, weil da kommt oft dann Alleinsein und Armut zusammen. Und das ist eine ziemlich schwierige Kombination. Weil wenn man wirklich allein auch ist und eben vielleicht zum Beispiel auch kein Geld hat oder auch noch mit mentalen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, krank, auch doch vielleicht älter mit Behinderung, dann ist es auch schwierig, irgendwo hinzugehen, sondern da braucht man dann auch Strukturen, die greifen.
Wir sprechen auch die ganze Zeit von Begegnungsräumen. Das klingt so nach so räumlich Fläche. Frau Kuhlmann sprach vorhin auch von den Flächen, die wir brauchen. Aber damit ist es ja nicht getan. Du brauchst ja Menschen, die diese Begegnungsräume mit Leben erfüllen. Das sind ja nicht nur die, die kommen. Und Sie sprechen gerade an, dass Leute kommen, die vielleicht auch sozial nicht immer den einfachsten Zugang haben. Das heißt, gibt es überhaupt genügend Menschen in Berlin, die diese Räume auch mit Leben füllen?
Ja, also es gibt auf jeden Fall genügend Menschen, die diese Räume brauchen. Also wenn wir an die abwachsende Anzahl auch der obdachlosen Menschen brauchen und eben auch der ärmeren Menschen. Und es gibt eine erstaunlich hohe Anzahl auch von Menschen, die meistens auch ehrenamtlich dort tätig sind. Und es sind oft gerade auch Menschen, die selber alleine leben und die sagen, das gibt mir Sinn, das macht Freude. Also ich diene nicht nur oder ich gebe nicht nur was, sondern ich kriege auch was zurück. Und ich habe ein Beispiel auch auf Kreuzberg irgendwie, Gitschina 15, das ist ja auch so ein altes Fabrikgebäude, wo eine Kirche am Hallischen Tor, die da seit irgendwie über 30 Jahren ein Zentrum, heißt es, für Kultur und Gesundheit aufgebaut haben, wo Menschen hingehen kommen, die kein Geld haben, die aber jetzt auch nicht nur sagen, ich kriege da irgendein Angebot, sondern die auch sich selber irgendwie investieren können, Verantwortung übernehmen. Und so ist es ein Miteinander und ein Geben. Und das ist, glaube ich, was hilft.
Ist Kirche ja auch traditionell, sage ich mal, so ein Ort, an dem Begegnungen immer schon stattgefunden haben. Ein anderer Ort wäre wahrscheinlich der Sportverein. Frau Petzold, wenn man das mal weiterspinnt, gibt es auch Begegnungsorte, Begegnungsgruppen sozusagen, an die wir noch gar nicht denken, die da vielleicht künftig größere Rollen spielen können? Früher war es die Kneipe, die ist es vielleicht nicht mehr?
Ach, vielleicht ist es die immer noch. Aber ich glaube, also es gibt die beiden, also was zusammenpassen muss. Das eine ist das Raumangebot, ob es jetzt drinnen, draußen, man kann ja auch an die ganzen Gemeinschafts- oder interkulturellen Gärten denken. Und dann gibt es die Institutionen oder die Personen, das Ehrenamt, die sich dafür verantwortlich fühlen. Ich glaube, beides muss matchen, aber beides ist eine Herausforderung. Also uns fehlen auch für viele Räume, das merkt man bei den Schulen immer, die Diskussion, also wer macht's denn dann für diese anderen 8 Stunden am Tag, wo nicht die Schüler da sind? Also irgendwer muss sich da finden, das hat was mit Bezahlen, mit Einkommen, mit Ressourcen zu tun, weil nicht alles kann übers Ehrenamt abgedeckt werden. Aber wenn es solche Raumanker gibt, die eine gewisse offene Struktur haben und so ein, wo schon so erste Angebote da sind, dann gibt es ja auch immer wieder andere Ideen. Also die entstehen eben dann und wahrscheinlich kann man diese Häuser gar nicht so planen, dass man jetzt wieder jedem, das ist wie mit der Single-Wohnung, jedem seinen Fleck oder sein Terrain zuweist, sondern dann muss es eben in der Struktur auch wachsen und sich verändern können und dann fangen die Räume auch an zu leben und sich immer wieder anzupassen oder zu verändern. Und das ist, glaube ich, das, wofür es aber eine stabile Grundkonstruktion braucht und die erweist sich eben in vielerlei Hinsicht als wackelig, weil entweder der Raum wackelt, ne? Also dass irgendwer eine andere Idee damit hat, oder eben alle plötzlich ins Rentenalter oder hinfällig werden, die das betrieben haben und dann der Generationenwechsel nicht gelingt. Bei jungen Leuten muss man ja auch sagen, die sind ja total engagiert, aber dann hat eben das Leben wieder andere Pläne. Ne? Man zieht weg, man kriegt einen Job, man macht ein Auslandsjahr, man gründet eine Familie. Also wie kommt dieses Maß an Flexibilität mit der notwendigen Stabilität zusammen? Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die es auszutarieren gibt. Und da ist immer die Frage, wie viel kann öffentliche Hand in sowas da wirklich reingehen? Oder was ist die Aufgabenteilung zwischen Kirche, zwischen den Bildungsinstitutionen, zwischen dem Ehrenamt und allen anderen?
Ja, meine Frage zielt auch so ein Stück weit darauf, ob sich so eine Räume nicht auch einfach dadurch schaffen, dass der Bedarf da ist und Leute sagen, jetzt mache ich. Und wir hatten interessanterweise in der Abendschau im RBB-Fernsehen zum Beispiel Beiträge darüber, wie sich Leute, das ist ganz banal, abends am Späti getroffen haben und eine Späti-Tour gemacht haben. Und das machen die dann institutionalisiert jetzt jede Woche. Das sind natürlich Menschen, die eher alleine leben. Oder worüber wir auch regelmäßig berichten, sind diese Coworking Spaces. Also meine Frage zielt darauf, entsteht da in solchen Städten mit so vielen Alleinlebenden und auch Singles halt auch was Neues, was es so vorher gar nicht gab?
Ich würde das bejahen und habe mich sehr gefreut, Frau Helmke, wie Sie es aus kirchlicher Sicht gerade beschrieben haben. Als Alleinlebende chronisch traue ich mich das gar nicht so laut zu sagen, aber es gibt Studien groß angelegt, in Amerika ein Soziologe, Erik Klinenberg, für deutsche Verhältnisse auch, das, was das Ehrenamt angeht, aber auch sonstige Nachbarschaftshilfen, Suppenküchen organisieren oder bei uns im Wedding so eine wir putzen unseren Kiez selber jeden vierten Sonntag. Das sind angeblich statistisch nachweisbar und evident, so sehe ich das, ganz oft alleinstehende, alleinlebende Menschen aller Geschlechter, aller Altersgruppen, die sich auf eine Art sehr wertvoll einbringen. Und da gibt es auch ganze Theorien dazu, dass eigentlich Orte, an denen ein gewisses Maß alleinlebender Personen lebt, eigentlich lebendiger sind, als wenn alle in der Familiengründungsphase sozusagen erstmal ihr Nestinstinkt ausleben. Also das Leben und das, was wir in Städten schätzen, generell auch wenn wir woanders hinfahren, ist zu einem Großteil auch bedingt durch Flaneure, Flaneurinnen, wie auch immer. Man braucht nicht unbedingt viel Geld, um in einem Park zu sitzen. Also das alles hat auch mit Alleinleben zu tun. Und ich wollte ganz kurz nur noch Frau Helmke quasi oder die Kirche mal loben hier in Berlin, weil etwas relativ einzigartig, glaube ich, neu ist, hat mich sehr berührt. In verschiedenen Bezirken, unter anderem auch wohl in Neukölln, Zweimal im Jahr gibt es, glaube ich, jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, Trauerveranstaltungen für Gestorbene. In Neukölln waren das, glaube ich, 200 allein im vergangenen Jahr, die keinerlei Angehörige haben. Menschen, die allein nach Wochen vielleicht erst gefunden werden, in ihren einfachen Wohnungen oder auf der Straße sterben. Und zumindest, dass man die Namen dieser Menschen nochmal vorliest und jeder und jede kommen kann und derer gedenkt. Als Nachbarn, Nachbarinnen, mit denen man leider kaum Kontakt hatte. Also ich finde, das ist eine wahnsinnig berührende Brücke, sozial einmal, zu den ja vielleicht oft sehr armen und abgedrängten Leuten. Und reagiert ja auch sehr plastisch auf dieses Alleinsein. Und ich glaube, solche Erfindungen, bitte sagen Sie, Frau Helmke, ich glaube, das gibt es noch nicht so lang, ist eine ganz praktische, auch symbolische vielleicht, aber auch ja seelsorgerische Reaktion auf dieses Alleinleben und öffnet so, ja. Sensibilitäten.
Also, vielen Dank. Also das gibt es in jedem Bezirk oder in jedem Kirchenkreis. Und was wirklich gut ist, dass es eben meistens im Miteinander wirklich auch eben mit dem Bezirk ist, mit dem Sozialamt und auch ökumenisch oder sogar interreligiös. Und da eben zu sehen, ja, auch zum Teil zu plakatieren, eben in den Häusern, wo die Menschen auch gewohnt haben und da nochmal einzuladen. Ja, das findet einmal im Jahr statt, glaube ich nicht zweimal, aber wirklich in jedem Bezirk. Und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Dienst auch für die Würde der Menschen, weil das ist ja schon, finde ich, auch ja einfach auch total traurig, wie viele Menschen allein sterben müssen und oft dann auch niemanden haben, der bei der Beerdigung dabei ist. Auch wenn ich daneben sagen würde, es ist noch wichtiger, die Menschen, solange sie noch leben, dann einem auch zu begleiten und da zu gucken und also würde ich sagen, da auch aufsuchend zu sein und nicht immer davon zu erwarten, dass Menschen im Kommen, weil manchmal ist die Kraft einfach auch nicht da.
Ich möchte mit Blick auf die Zeit noch zwei ganz andere Themen ansprechen. Erstmal, wenn mehr Menschen alleine leben und gerade auch die Jüngeren ganz bewusst sich dafür entscheiden, dann hat das ja auch gewisse Konsequenzen in Bezug auf Umweltschutz, Klima. Also Menschen, die alleine leben, haben einen deutlich höheren CO2-Fußabdruck als Menschen, die zusammen in einer Wohnung leben. Ist so. Und zwar signifikant. Die konsumieren auch anders. Wenn ich eine Familienpackung kaufe, ist der CO2-Abdruck pro Person geringer, als wenn ich lauter kleine Einzelpackungen kaufe und so weiter. Das können wir jetzt durchdeklinieren. Müssen wir das in dem Zusammenhang auch durchdeklinieren? Müssen wir darüber reden? Also weil wir bei allen anderen Dingen, die klimaschädlich sind, sagen wir, Achtung, Achtung, Leute, ändert euer Verhalten an der Stelle. Tun wir es nicht? Warum eigentlich?
Ja, wir denken ja wieder auf der einen Seite über die Biografie nach, also dass es verschiedene Abschnitte gibt und dann ist es nicht die eine Person, die ganzes Leben lang Mini-Packungen kauft. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, eben zusammen zu kochen und das anders sozial zu rahmen. Es ist ja ganz unterschiedlich und deswegen, ja, man kann über das Thema zu große Wohnungen hatten wir schon, wie schafft man es eigentlich, dass es mehr Wechsel gibt im Wohnungsmarkt, dass die Wohnungen vielleicht zu der jeweiligen Lebenssituation passen. Ich finde das immer besser, als die Wohnung immer umzubauen, immer wieder. Aber ja, ansonsten kann man das thematisieren, aber dann wieder die Frage, in welchem Verhältnis und dass deswegen jetzt die Partnerschaften geschmiedet werden, um gemeinsam eine Großpackung zu verzehren, das kann ich mir nicht vorstellen.
Also ich glaube auch, da braucht es einfach neue Ideen. Auch, dass es eben nicht so eben nur diese Mini-Packungen sind von mir aus, wenn wir wirklich ans Essen denken, sondern dass man, das war ja auch die Idee, mal so Läden, wo von mir aus unverpackt das auch möglich ist.
Aber das war dann leider wieder so teuer. Große Batzen sind nicht die Verpackung, große Batzen ist das Wohnen. Ne? Also das ist der größte Klimabatzen überhaupt
im Land. Moment. Also es gibt diese
Fleisch essen auch.
Es ist nicht so umweltschädlich oder klimaschädlich wie das Einfamilienhaus. Und es ist nicht so klimaökonomisch sich rechnet wie ein Mehrfamilienhaus, also je mehr Leute und sie teilen sich dann ja sozusagen die Wasserleitung und im Idealfall Fernwärme oder irgendwas. Also das ist ja nachgewiesen, nichts ist so klimaschädlich wie das Einfamilienhaus.
Aber die Frage ist ja, ob Sie 40 Quadratmeter für zwei Leute oder für eine Person beheizen. Das meint, glaube ich, Herr Hinks an der Stelle und das ist tatsächlich auch ein Punkt. Also ich glaube bloß, das lässt sich nicht staatlich reglementieren. Also der Pro-Kopf-Wohnungsverbrauch steigt ja immer noch. Ja, wir sind über 40 Quadratmeter pro Person im Durchschnitt.
Also ich will auch nicht reglementieren, ich will eher darauf hinaus Aufmerksamkeit zu schaffen. Wir reden sehr viel über Kaffeebecher, aber sehr wenig über die Quadratmeterzahlen.
Deshalb sagen wir ja auch, dass wir das mit dem Wohnungstausch zwischen Leuten, die alleine in großen Wohnungen wohnen und anderen, die eine große Wohnung brauchen, funktioniert so nicht, weil das einfach das Zusammenbringen schwieriger ist. Wir wollen jetzt erleichtern, dass Menschen, die in einer großen Wohnung wohnen und sagen, ich könnte auch mit einer kleineren auskommen, eben schneller eine kleinere bekommen. Angefangen jetzt bei landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, dass sie sich halt nicht in irgendeine Warteschlange einreihen müssen, sondern dass man sagt, okay, die machen eine große Wohnung frei, dann kriegen sie jetzt bevorzugt eine kleinere Wohnung in einem Quartier, wo sie sie gerne haben wollen und nicht irgendwo in der Stadt, wo sie sich sie suchen müssen. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Also, aber solche Initiativen brauchen wir, glaube ich, noch mehr und auch noch mehr Ideen. Auch wie man Leute zusammenbringt, die sagen, okay, wir können vielleicht auch gemeinsam wohnen. Das war ja das mit dem generationsübergreifenden Wohnen, was ich vorhin meinte, was häufig auch tatsächlich Senioren-WGs oder Seniorinnen-WGs dann sind. Weil eben heute die Leute nicht mehr irgendwie, habe ich ja vorhin schon angedeutet, im Seniorenwohnheim sitzen wollen. Und sie wollen auch nicht in die Senioren-Freizeitstätte gehen. Früher gab es sowas noch. Ich weiß es noch, weil wir auch unsere SPD-Versammlung da gemacht haben. Die gibt es heute gar nicht mehr. Also weil, glaube ich, die Nachfrage da auch nicht so groß ist und es eben andere Treffpunkte gibt, nur die sind dann eben nicht öffentlich unterhalten und eingerichtet, sondern häufig dann mit kommerziellen Sachen verbunden und wer sich dann eben nicht ein oder zwei Getränke am Abend in der Kneipe leisten kann, der ist dann schon wieder da etwas ausgeschlossen und das sind genau die Themen, wo wir uns überlegen müssen, wie bringen wir das zusammen, dass Räume eingespart worden sind, weil man sie öffentlich nicht mehr finanzieren oder unterhalten wollte, dass aber andererseits dann Flächen zwar da sind, aber die eben kommerziell bespielt werden. Wie kommen wir da zu einer besseren Lösung?
Die Senioren von heute auch andere sind als die Senioren von früher, konnte man sich auf dem letzten Rolling Stones Konzert angucken.
Ja, die sind halt älter geworden, die Rolling Stones.
Genau. ein kurzer Punkt noch zum Schluss, Frau Hemke. Ich kann uns nicht ersparen, wenn wir über Singles reden, auch nochmal über das Thema Geburtenrate zu reden. Wir haben immer weniger Kinder. Wenn junge Leute sich bewusst entscheiden, alleine zu sein, immer individueller zu leben, schaffen wir uns dann irgendwann ab?
Also ich will jetzt nicht als Kirche die Moralapostelin sein, um zu sagen, wir...
Wer wäre nicht die Kirche?
Nee, ich würde sagen, es geht mir darum, dass Menschen gut leben können. Und dafür braucht es, finde ich, gerade in einer Stadt wie Berlin, ganz unterschiedliche Angebote. Und ich glaube, wenn Menschen schon auch merken, dass sie eine gute auch Zukunft haben für ihre Kinder und das hängt ganz viel mit dem Thema Klimaschutz zusammen, in der Sicherheit aufwachsen und vor allem auch Sinn haben und es sich auch leisten können, aber das ist natürlich auch die Frage, was braucht man, was will man, dann würde ich auch sagen, werden mehr Kinder geboren werden, aber jetzt zu sagen, Achtung, passt auf, das fände ich schwierig. Ich glaube eher, wir brauchen eine ganz lebendige, vielfältige Stadt, die viel anbietet, dass Menschen, ob jung oder alt, gerne leben können und vor allem auch nicht, würde ich schon sagen, nicht unbedingt, also dass sie die Möglichkeit haben, gemeinschaftlich zu leben und sich aussuchen zu können, wie möchte ich leben und nicht allein sein müssen.
Frau Petzold sprach ja vorhin von den verschiedenen Lebensphasen. Können Sie mir da Hoffnung machen, dass sozusagen man mit der individuellen Lebensphase in der kleinen 30 Quadratmeter Wohnung anfängt und sagt, ich mache mein eigenes Ding, aber dann vielleicht doch irgendwann nochmal wieder zur Familie und zu den Kindern kommt?
Ja, ich glaube, sehr viele Wohnbiografien sind genau so. Und in der Stadt, wo man im Stadtquartier auch immer viele Lebens- und Familiensituationen sieht, dann macht das ja auch was mit einem. Ne? Also das, und deswegen finde ich die Entmischung von manchen Quartieren schwierig. Also immer dafür sorgen, dass Begegnungen auch einfach auf der Straße vom Sehen her stattfinden kann, dass die Infrastruktur passt, dass jetzt nicht diese ewigen Wege, also alles, ne, das Familienleben schon so als Grunderschwernis damit einhergeht und das geht alles gar nicht. Das ist wie im Wohnungsmarkt, wenn sich erstmal festgesetzt hat, oh, umziehen, das Schlimmste, was einem passieren kann, dann guckt man ja ab dem Zeitpunkt gar nicht mehr, ob man eine Wohnung findet, sondern nimmt das so auf. Und so ist das mit dem Familiendasein, glaube ich, auch. Und diese Appelle, das haben wir doch hinter uns gelassen, oder? Hoffe ich zumindest.
Die Appelle auf jeden Fall. Aber in dem Maße, wie Frau Kuhlmann beschreibt das ja in ihrem Buch, in dem es sozusagen jetzt positiv auch besetzt ist, zum Beispiel als Frau auch allein zu sein und man nicht mehr in irgendeine komische Ecke gestellt wird, frage ich mich, ob es vielleicht auch irgendwann wieder schick sein kann, zu sagen, ich lebe gerne mit anderen zusammen. Muss ja nicht in der klassischen Familie sein, aber grundsätzlich, ich lebe gerne mit anderen zusammen und ich habe auch gerne wieder Kinder.
Aber aus der Freiheit heraus, es zu wollen und nicht, weil der gesellschaftliche Druck
macht. Und ich wollte gerade sagen, ich glaube, es gibt so viele Menschen, die mit Kindern in unterschiedlichsten Formen zusammenleben und das auch nochmal sozusagen als Liebeserklärung ein bisschen an so einen Ort wie Berlin. WGs zum Beispiel, eine Autorin Anne Waag hat darüber geschrieben, die lebt mit ihrer sehr guten Freundin, die ist alleinerziehend, diese Freundin mit einem Kind zusammen. Das heißt, und als Freundin eine WG, Einmal, weil es schwierig ist, Wohnungen zu finden, und die teilen sich ein bisschen auch die Fürsorge für das Kind. Und es gibt ganz viele
Wahlfamilien
informellster Arten. Und die Bürgerinnen und Bürger in einer Stadt wie Berlin, die auch nicht immer grandios funktioniert in jeder Hinsicht, wie wir alle wissen, quasi leisten oder denken sich so viel und denken sich so viel aus und schustern sich untereinander Wohnraum zu. Wie wir auch wissen, Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit ist ein Unterschied. Manche wohnen, kommen bei anderen Schlupfen unter. Also die Menschen sind viel fantasievoller, abenteuerlustiger, als wir oft denken. Ein bisschen mehr Unterstützung vom Staat wäre ganz toll manchmal, von Möglichkeiten.
Das war unser RBB 24 Inforadio Forum heute zum Thema Single Hauptstadt Berlin mit Christian Gäbler, dem Senator für Stadtentwicklung, mit Julia Helmke, der Generalsuperintendentin der Evangelischen Kirche, Katja Kullmann, Buchautorin, und Ricarda Petzold, die sich um die Stadtentwicklung am Deutschen Institut für Urbanistik kümmert. Ihnen vielen herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren. Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.